Heute erfahrt ihr, wo Aschenbrödel ein Weltrekordbier trinken kann,
wo Weinentzug als Disziplinarmaßnahme für Teenager praktiziert wurde
und was Touristen zum Glück nicht ahnen, während sie am Getrebibrunnen knipsen.
Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
Ja, hallo zusammen, hier sind Mats,
Steffi
und Annette.
Und ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Und wir sitzen immer noch in unserem kleinen Studio im Schwarzwald, ganz Corona-gerecht. Und unser Gast heute, Annette Klingner, ist ganz virtuell korrekt per Videokonferenz bei uns.
Wir haben auch dieses Mal wieder drei Bücher mitgebracht. Dieses Mal sind es die 111 Orte in Rom, die man gesehen haben muss, 111 Orte in Freiburg, die man gesehen haben muss und 111 Campingplätze, die man kennen muss. Sie treten jeweils in den drei Kategorien Lieblings mit Mutti und lecker an. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn wir verlosen die Bücher am Schluss wieder. Beziehungsweise ihr müsst uns Kommentare dalassen oder könnt, dann könnt ihr die Bücher gewinnen.
Annette, du trittst jetzt schon zum zweiten Mal hier an. Du hast mit Dubai gewonnen. Deswegen direkt die Warnung am Anfang. So einfach wird es nicht mehr. Ja. Ich habe mich top vorbereitet. Ich habe hier schon das AS Rom Trikot an, weil ich dachte mir, von Annette kann man siegen lernen und versucht das jetzt hier voll in die Waagschale zu werfen.
Aber ich weiß das sehr zu schätzen, dein Einsatz.
Habe ich auch lange für gesucht, bis ich das wieder gefunden habe, weil ich war vor 20 Jahren in Rom und ich passte sogar noch rein. Das fand ich jetzt am tollsten.
Und steht ja auch ausgezeichnet, muss man sagen. Kannst alles tragen.
Und steht auch Wind, also Wind, ich weiß gar nicht, was das für eine Werbung, weißt du, was das für eine Firma
ja,
ist?
Ja, die Telefon, sowas wie Vodafone, so ein Telefonanbieter.
Ah, okay. Also das D hätte ich noch weglassen können, dann hätte ja schon Win gestanden, aber gut.
Ja, gucken wir mal nicht, Steff.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen übermütig hier.
Ja, ich steige jetzt voll ein hier. Du hast diesmal Rom dabei, nicht Dubai. Und das macht ja auch total Sinn, weil, wie man auf deiner Website lesen kann, du bist Halbitalienerin. Und daher die Frage, welche Hälfte hat denn den Reiseführer geschrieben? Also überwiegen jetzt die Espresso-Bar-Tipps oder auf welche 111 Liegestühle ich mein Handtuch legen muss?
Das hat einfach meine Seele geschrieben. Nee. Also, nee, kennt ihr das, wenn man so an so einen vertrauten Ort kommt, wo man lange, lange gelebt hat? Sei es jetzt das Elternhaus oder irgendein Ort, wo man studiert hat oder so. Und man kennt ja wirklich jeden Stein. Und dann bist du eine Weile nicht da und kommst mal wieder und denkst, ach, das sah aber anders aus. Und der Riss im Haus ist aber größer geworden. Und da ist doch irgendwas neu. Und so geht mir das in Rom immer, weil ich habe da studiert und habe ein paar Mal da gearbeitet und dann eigentlich jedes Jahr seit meinem Studium mindestens 2 Monate da verbracht oder auch mal länger oder mal ein ganzes Jahr und dann wieder kürzer. Und immer wenn ich da hinkomme, entdecke ich wieder irgendwelche neuen Geschichten. Und so berufsbedingt neige ich ja zum Recherchieren und zum Sammeln und ich muss dann immer alles aufschreiben und wollte das unbedingt als Buch schreiben. Und mir ist dann mal in Berlin eins in die Hände gefallen von den 111ern. Und ich habe gedacht, warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich sowas mal über Rom schreiben will? Ich habe so viel und ich würde so übersprudeln und allen alles erzählen wollen. Und am Ende habe ich mich quasi aufgedrängt. Ich habe dann einfach den Emons Verlag angeschrieben und habe die gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ein Rombuch mit mir zu machen. Und zum Glück wollten sie auch.
Hast dich vor die Tür gestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist Annette Klingner und ich schreibe jetzt ein Buch hier.
Naja, quasi so war das. Also ich habe geschrieben, vor die Tür stellen habe ich mich dann nicht gewagt, aber in etwa war das schon so.
Legen wir los. Ich habe diesmal eingepackt 111 deutsche Campingplätze und Wohnmobilstellplätze, die man kennen muss. Und der Grund, ich fand das mal spannend, ich bin früher ganz viel mit Motorrad in Europa unterwegs gewesen, auch in Italien, und habe da immer gecampt. Und die Zeltplätze früher waren für mich immer Wiese. Man kam so ein Typ an, hat einen irgendwie gesagt, da hinten kannst du ein Zelt hinstellen. Und das war's. Und dann gab's immer so 2 Dauercamper, denen man das auch schon von 100 Metern angesehen hat. Und irgendwie war so, Campen war so eine Notlösung, weil Hotel wäre zu teuer gewesen. Und mit dem Motorrad hat das immer super geklappt. Aber ich dachte mir, das habe immer wieder gehört von Leuten, die jetzt auch campen gehen, dass sich da total was geändert hat, dass es jetzt Luxus-Campingplätze gibt und so. Und deswegen habe ich mir jetzt mal 111 Campingplätze rausgesucht und muss sagen, es ist echt spannend. Also ihr werdet überrascht sein, was ich hier alles in die Waagschale werfen kann mit meinen Campingplätzen. Was hast du dabei, Steff?
Ich habe Freiburg mitgebracht. Freiburg ist ja eine Green City. Also ich will ein bisschen aufräumen mit den Vorurteilen, dass jeder Birkenstock trägt und jeder zweite einen Fahrradhelm. Wobei es, glaube ich, tendenziell schon ein bisschen so ist. Die haben dieses Jahr 900-Jahr-Feier und super viele Events wären eigentlich auch stattgefunden, die jetzt leider so oder vielleicht auch eher virtuell stattfinden. Deswegen fände ich es ganz schön, Freiburg so ein bisschen zu supporten und möchte eben mit dieser total romantischen Stadt auch antreten.
Alles klar, dann legen wir los mit der ersten Rubrik.
Lieblings.
Okay, Annette, du bist zum zweiten Mal dabei. Das heißt, Steffi fängt diesmal an.
Yay.
Wunderbar.
Ich habe ja jetzt eher so ein Frauending mitgebracht. Also ich hoffe, da gleich bei dir einen Punkt machen zu können. Und zwar habe ich mir ausgesucht die Schwarzwald-Couture. Das ist ein kleiner Laden, wo eine junge Designerin, Kim Schimpfle, hat dort...
Schimpfle?
Ja, Schimpfle.
Der Name ist schon gut.
Ja, fand ich
sehr
auch.
Sehr schwarzwäldisch.
Ja, die hat dort einen kleinen Designerladen, wo sie Motive von Dirndeln und Trachten aus dem Schwarzwald mit Schwarzwaldmotiven eben umsetzt. Alles handmade und auf den Leib geschneidert mit nicht unbedingt kitschigen Motiven, aber man kann halt schon Knöpfe in Kuckucksuhrenform und wirklich ganz abgefahrene Sachen dort kaufen. Und ich finde, dass man solche kleinen Läden mit so besonderen Ideen ja eigentlich unterstützt. Sollte.
Gibt es Trachten in Rom?
Uniformen werden sehr gern getragen. Also immer wenn irgendein Feiertag ist, marschieren da, marschiert das Militär auf und also alle, die Uniformen tragen, präsentieren sich und sind da sehr stolz drauf, aber richtig Trachten wüsste ich nicht.
Das soll ja nicht so für so Motto-Partys sein. Also wir haben das einmal erlebt, als wir in Venedig waren, da war ums Oktoberfest rum, haben dann, wir wollten schön Aperol Spritz trinken gehen und dann haben die sich da alle verkleidet in Lederhosen und es gab irgendwie die Kombination Landjäger und Brezen, wo ich dachte, ihr habt es nicht ganz mitgekriegt, wie es eigentlich abgeht. Aber das Schlimme war, das waren alles so Fasnachtskostüme. Also wo man gedacht hat, oh, wenn ihr wenigstens eine richtige Lederhose anhättet, dann wäre es ja nett. Aber es sah wirklich aus, wie als hätten sie sich für Karneval verkleidet. Und also
ja, Venedig, das würden Römer nie machen.
Römer haben Stil, fast. Oder?
Ja. Das zählt ja fast gar nicht mehr zu Italien. Viel zu weit im Norden.
Okay, Schwarzwaldtrachten. Glaubst du, damit kannst du jetzt hier Rom ausstechen?
Ich bin ja mal gespannt, was jetzt noch kommt.
Okay, dann, was kommt aus Rom? Was ist dein Lieblings, was auch immer in Rom?
Für diese Rubrik musste ich mich unter 387 Orten entscheiden, mindestens. Aber ich gehe mit dem Passetto di Borgo ins Rennen. Das ist ein Geheimgang unter freiem Himmel. Und obwohl jeden Tag ganz viele Touris dran vorbeigehen, erkennen den nur ganz wenige. Und zwar war der Wohnsitz der Päpste bis ins späte Mittelalter gar nicht der Vatikan, sondern der Lateran. Das ist so eine Basilika 5 Kilometer weiter mit einem angrenzenden Palast. Dann mussten die Päpste ja ins Exil nach Avignon. Und als sie wiederkamen, sind sie also zum Vatikan gezogen. Da wurde dann auch ein Palast gebaut, der alte Petersdom abgerissen, neuer gebaut. Und die Päpste fühlten sich da aber nicht sicher und dachten, was machen sie eigentlich, wenn sie mal abhauen müssen? Dann haben sie sich zuerst eine Mauer rundherum gebaut, dachten aber, naja gut, aber wenn du dann drin bist, bist du drin. Wenn du dann von da abhauen willst, was machst du dann? Und dann hat ein Papst einen Gang gebaut, also in Rom gibt es ja eine Stadtmauer und der hat einfach eine Verlängerung dieser Stadtmauer gebaut, 800 Meter lang. Sieht von außen ganz normal aus, aber das ist ein Geheimgang. Und zwar, du kannst oben drauf flüchten, da sind Zinnen und wenn du da langläufst, dann sieht das keiner, aber falls dich da jemand sieht, kannst du auch innen lang rennen ganz schnell. Und viele Päpste haben das auch genutzt, alle möglichen Päpste haben es weiter ausgebaut und viele sind da auch geflüchtet, wie zum Beispiel auch der berühmt-berüchtigte Alexander der VI. Borgia, der mit seinem ganzen Kirchenschatz und mit seinem ganzen Hofstaat da auch mal das Weite gesucht hat.
Und den hat der Papst höchstpersönlich gebaut, also mit Kelle und...
Naja, bauen, ja, nennt man ja so. Nee, der hat den also ausbauen lassen, aber das ist schon was richtig Cooles eigentlich. Und dieser Gang, der ist dann im Laufe der Zeit verfallen. Also man hat dort zum Beispiel auch hochrangige Gefangene lang zur Engelsburg transportiert. Wenn man die auf der Straße transportiert hätte, hätte es vielleicht einen Tumult gegeben oder man hätte versucht, die zu befreien. Und das war halt ein ziemlich sicherer Weg. Dieser Gang existierte bis zum Ende des Kirchenstaates, also 1871. Und dann verfiel der langsam und wurde auch lange nicht mehr benutzt. Und jetzt wurde der erst in den letzten Jahren restauriert und man kann den jetzt also wieder begehen. Zuerst war das nur ganz selten, so zweimal im Jahr. Und jetzt kann man es aber regelmäßig machen, von der Engelsburg aus. Und kann dann von da richtig bis zum Petersplatz ranlaufen, oben. Die Leute unten auf der Straße merken nichts und viele wissen das auch gar nicht, dass da so ein Gang ist. Man kann auch sensationelle Fotos machen von da oben und einfach von da oben schön auf die Stadt runtergucken. Ist da ganz alleine, das ist toll.
Wie hoch ist denn das?
20 Meter.
Oh, okay. Erst habe ich es mir nämlich...
Also wie gesagt, man kann fast ebenerdig langlaufen in dieser Mauer. Man kann aber eben auch oben langlaufen.
Und wird der denn noch genutzt jetzt vom Vatikan oder ist es jetzt wirklich eine reine Touristenattraktion?
Also wäre mir nicht bekannt, dass der Vatikan das macht. Man weiß ja jetzt nicht, was die abends nach Sonnenuntergang machen, wenn die Touristen da nicht mehr sind, aber überwiegend von Touristen, sagen wir so.
Ist ja schon spannend, aber ihr werdet jetzt gleich in die Knie gehen vor meinem Campingplatz. Der hat was zu bieten, was, glaube ich, sonst nirgendwo, also das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, ganz klar, und jeder kennt's. Das fand ich am schönsten daran. Und zwar ist das der Bad Sonnenland Ferienpark. Und die Besonderheit, es gibt mehrere Besonderheiten, ich hau jetzt mal alle raus. Es ist ein Bauer in der Nähe hat einen riesigen Maisirrgarten angelegt mit Rätseln drin. Also das scheint ganz spannend zu sein. Ich war jetzt noch nicht da, aber ich will da auf jeden Fall mal hin. Wegen der großen Besonderheit, der liegt auch an einem See, schön idyllisch. Ist jetzt nicht der größte Campingplatz, aber man kann, und jetzt haltet euch fest, die Moritzburg besichtigen. So, ich sehe euren Gesichtern an, ihr könnt mit der Moritzburg nichts anfangen, aber ihr kennt sie.
Sachsen,
ja, ist schon mal richtig, aber was ist die Besonderheit der Moritzburg? Trommelwirbel, brrr. Es ist die Kulisse von drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ah, oh mein Gott.
So, und ich glaube, da kann auch der Vatikan nicht gehen.
Nee, an. Das stimmt.
Ah, jede Weihnachten wird's wiederholt.
Ja, und die kann man da besuchen. Also die kann sich dann in Ruhe die Kulisse angucken, wenn man genug gebadet hat im See oder aus dem Irrgarten wieder rausgefunden hat im Maisfeld, kann man sich die Moritzburg angucken.
Das ist natürlich schon eine Traumkulisse für einen Campingplatz.
Hm. Ja, sollen wir aufhören und ich krieg direkt den Punkt? Oder?
Nee, wir haben mehrere Runden.
Ich habe das Rom-T-Shirt.
Ich bin auch dafür, wir warten noch ein bisschen.
Ja.
Ich habe aber das Rom-T-Shirt an. Ich muss, genau. Ich muss eigentlich gewinnen. Ich kann doch. Ah, okay, gut, dann machen wir... Gucken wir mal, italienische, was mit Mama. Wir nennen die Rubrik heute nicht mit Mutti, sondern mit Mama.
Mit Mama, genau.
Mit Mutti. Bei mit Mutti geht es ja darum, was mit Mutti, Freunden oder Familie.
Mama.
Mit Mama zu machen. Annette, was machst du mit Mama in Rom?
Mit Mama würde ich natürlich zuerst die ganzen Klassiker angucken, muss man ja machen.
Und vom Winde verweht.
Genau. Und ich würde mit ihr natürlich auch zum Trevi-Brunnen gehen und dann würde ich zugucken, wie sie den Kopf schüttelt über die ganzen Leute mit ihren Selfie-Sticks. Und natürlich würde Mama auch ein Geldstück über ihre linke Schulter werfen. Und wenn sie dann aber schon gerade so steht, so Rücken zum Wasser, würde ich sagen, guck mal, siehst du die Kirche gerade gegenüber? Was meinst du denn, was mit der ist? Und dann würde sie sich aber ja, Achseln zucken, weil die Orte, die so in der Nähe, ganz in der Nähe von Sehenswürdigkeiten sind, die nimmt man ja meist nicht wahr. Und diese Kirche, die hat aber ein makaberes Geheimnis. Dort ruhen nämlich die Innereien von 2 Dutzend Päpsten. Ja, ich sehe euch fast sprachlos. Und zwar sind das von wirklich 2 Dutzend Päpsten Herz, Magen, Leber, Milz, Nieren, Bauchspeicheldrüse und die Gedärme. Und das hat den Hintergrund, die Päpste früher, wenn sie verstorben waren, da gab es ein mehrtägiges Bestattungsritual. Das heißt, die wurden einige Tage aufgebahrt, was natürlich auf verschiedene Art und Weise zu Problemen führte, gerade im Sommer. Und deswegen mussten die Eingeweide raus. Und weil die Päpste im Sommer auf dem Quirinal waren, das ist einer der Hügel in Rom, ist diese Kirche die nächste gewesen. Also hat man den Päpsten die Eingeweide entnommen und hat die dort in so kleine Urnen gepackt und hat die in der Kirche versenkt. Und da gibt es also 2 Marmorplatten, da wird dann ganz... dezent von Precordia gesprochen, also Innereien. Und die Leute wissen aber in der Regel nicht, was das ist. Und die denken, hier ist was mit Päpsten, weil so viele Namen dran stehen. Aber das sind einfach deren Innereien. Das ist direkt gegenüber von Trevi-Brunnen und keiner weiß es. Gut für Mutti, ne?
Das ist schon ein bisschen hart, ja.
Ach.
Morbide.
Ja.
Und der Rest der Körper, die restlichen Papstteile liegen dann woanders.
Ja, also in glamouröseren Kirchen. Liegen dann im Petersdom begraben oder... in anderen, dort, wo die ihren Bischofssitz haben, ja.
Ich finde ja die Bezeichnung, die anderen Papstteile.
Ja, das ist ein echter Fachbegriff, würde ich sagen.
Ja, das ist Bestattungs... Jargon, genau, ja. Wird das immer noch gemacht?
Ja, klar. Na, also, dass diese Innereien entnommen werden schon, aber mir ist nicht bekannt, dass die dort noch beigesetzt werden. Ich glaube, das macht man jetzt immer in der Nähe der Päpste. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen, was da draufsteht, wann der letzte... die letzten Innereien da versenkt wurden, aber ist schon ein bisschen her, glaube ich.
Also ich bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du das in dieser Rubrik gemacht hast und nicht in der nächsten bei Lecker.
Lecker, ne?
Es wird jetzt total hart. Es wird jetzt total hart, hier weiterzumachen.
Ja, dann überlasse ich dir das Feld erstmal.
Okay, ich habe mir rausgesucht, ich wollte jetzt nichts Innerstädtisches in Freiburg machen, sondern.
Keine Innereien in Freiburg?
Nein, keine Innereien. Ich habe mich um die Restteile gekümmert. Ich habe mir mit Mutti ausgedacht, eher mal so ein Familienevent, was kann ich denn machen? Ich habe mir den Kamelberg rausgesucht und der Kamelberg ist vor Freiburg oder Teil von Freiburg und da hat 1999 Lothar, das war so ein Orkan, quasi den Hügel abrasiert und in der Zwischenzeit haben wir ja schon den nächsten gehabt. Sabine ist ja über ganz Deutschland gegangen, ich würde sagen, hat ähnliche Schäden angerichtet, aber dieser Lothar hat eben im Umfeld von Freiburg, was ja so, wenn da gerade nicht gerade Wein wächst, wächst da Wald. Freiburg hat auch einen sehr hohen Waldanteil im Stadtgebiet, den Wald halt drumherum verfetzt. Und da gibt es einen Holzbildhauer, Thomas Rees aus Kappel, der fand es diese Landschaft mit diesen total umgeknickten, zerstörten, umgefallenen Bäumen super faszinierend und hat dann angefangen, daraus Skulpturen zu machen. Also wenn der Baum liegt, dann hat er dann angefangen, irgendwelche Trolle oder Maria und Josef zu formen und Medusen kommen aus dem Wald. Also man kann dann so einen Rundgang machen oder einen Spaziergang und sieht dann diese total abgefahrenen, schönen Holzskulpturen. Und ganz oben auf dem Berg hat er eben Kamel mit Reiter gemacht und da sieht man wirklich einen Reiter auf einem Kamel. Das sind aus diesen, muss man sich mal ein Bild im Internet anschauen, findet man auch recht schnell. Und das Schöne fand ich, dass dieser namenlose Berg dann den Namen Kamelberg bekommen hat aufgrund dieser Skulptur.
Das ist sympathisch. Und für den Künstler ist auch eine Ehre, ne?
Ich finde es ja krass, dass es einen Berg gibt, der noch keinen Namen hatte, weil in Deutschland hat doch alles einen Namen.
Das stimmt.
Ja, wahrscheinlich ist er nicht so wahnsinnig hoch, aber ich fand halt so eine Rundtour, die man vielleicht auch machen kann mit Social Distancing, einfach so einen kleinen Ausflug am Wochenende, den fand ich einfach richtig gut und auch so ein Projekt, das der Künstler quasi gestartet hat, zu supporten, finde ich auch sehr schön. Und diese Waldschäden, die eben da sind, das verändert sich ja dann auch über die Zeit, das finde ich ja total spannend.
Ist es ein Bildhauer oder müsste der nicht Schnitzer heißen?
Er heißt Holzbildhauer.
Holzbildhauer.
Berufsbezeichnung und Schnitzer, das klingt so ein bisschen despektierlich. Ich würde ihn auch Bildhauer nennen, das war doch eine super Idee.
Ja, das klingt sonst so nach Pfadfinder und das würde ich auch nicht.
Und lebt denn der Bildhauer dort auf dem Kamelberg?
Ja, der kommt von dort. Mhm.
Wird in Rom geschnitzt? Also gibt es da auch Schnitzkunstwerke?
Das gibt's schon für Restaurierungsarbeiten, aber das Handwerk, das kleine Handwerk geht leider sehr zurück. Es gibt auch noch so ein paar Werkstätten, wo Bilderrahmen hergestellt werden im Stadtzentrum, aber es wird leider viel weniger. Also im Stadtzentrum sind die Mieten ja schon sehr teuer und da müssen viele Handwerksbetriebe leider ausweichen und viele finden auch gar keine Nachfolger mehr.
Denn so als klassisches Handwerk in Rom, also ich habe jetzt in Venedig, haben wir gesehen, gibt's ja noch die Gondelbauer. Da waren wir mal in der Werkstatt, haben uns das angeguckt. Gibt es so ein klassisches Handwerk in Rom?
Das, was mir am meisten auffällt, sind tatsächlich die Bilderrahmenbauer. Und was es da auch gibt, das ist total sympathisch, aber es ist halt nur ein Laden, das ist eine Puppenklinik. Das ist ganz in der Nähe der Spanischen Treppe. Das ist ein sehr, sehr sympathischer Laden. Da arbeitet eine Dame, die ist inzwischen fast an die 90. Die hat erst mit ihrem Mann da gearbeitet und jetzt seit vielen Jahren mit ihrem Sohn. Und die kümmert sich wirklich um alles, was kaputt gegangen ist im Kinderzimmer und reparieren jede Puppe und jeden Teddy und die nehmen ja auch gar nicht viel Geld. Und alles, was übrig geblieben ist, das legen die immer ins Fenster. Das Fenster sieht ein bisschen skurril, morbide aus mit den abgefallenen Köpfen und so. Aber die sind total nett. Oder auch wenn man einen Teller hat, der geklebt werden muss, das kann man da alles hinbringen und das machen die für kleines Geld. Das ist schon was sehr Schönes.
Eine Puppenklinik. Schön. Okay, ja. Dann versuche ich jetzt hier mal die Puppenklinik und den Kamelberg zu toppen. Wir bleiben aber im Schwarzwald. Ich habe mir jetzt auch was rausgesucht im Schwarzwald, gar nicht weit weg von hier. Und zwar den Reisemobilpark Turm und Kristalle. Also das Ding selber ist eigentlich nur ein Parkplatz. Da ist eine Hütte mit einer Bank davor, da kann man sich anmelden, sein Wohnmobil hinstellen. Das Ding ist nicht doll, ist aber direkt am Kristallmuseum, an der Welt der Kristalle dran. Und das ist ein wirklich sehr schönes Museum. Da würde ich mit Mutti auf jeden Fall hingehen. Man kommt rein, man ist direkt in einer ganz anderen Stimmung und es ist komplett voll mit Kristallen. Mit allen möglichen Kristallen in bis zu 4 Meter groß. Also da steht ein 4 Meter großer Autist. Nee.
Ja, du bist ja wirklich der Steinprofi. Der
Amethyst halt. Aber 4 Meter großer Autist
wäre auch gut. Der autistische Amethyst, genau.
Ja, lass mich in Ruhe. Geh weg. Also ein 4 Meter großer Amethyst steht da sogar drin. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen der wiegt. Den haben sie auch in der Originalverpackung, also in der Kiste gelassen, weil der kommt aus Südamerika. Und den haben sie, das hat uns der Museumsleiter da mal erzählt, den haben die in das Museum reingestellt, als das Museum gebaut wurde. Und das ist ja noch nicht alles. Ein paar Kilometer weiter gibt es noch den Aufzug-Testturm. Der ist 250 Meter hoch.
Ja, ist jetzt Deutschlands höchste Aussichtsplattform. Das ist schon toll.
Sag mal, aber das hast du jetzt zu deinem Ort dazu gedichtet, um ihn noch ein bisschen aufzupeppen, oder?
Nee, der heißt wirklich Turm und Kristalle. Also das ist in Dieting. Und man steht am Museum, kann halt zu Fuß ins Museum und dann mit dem Wohnmobil oder halt mit dem Fahrrad, das ist wirklich 3 Kilometer, kann man zu diesem Testturm.
Also die Geschichten drumherum sind schon wirklich schön, aber der Platz, der klingt jetzt nicht so, als müsste...
Und der autistische Amethyst?
Als müsste Nein. man da hin.
Ich will hier, geh weg. Oh. Aber Marc...
Nee, aber die 12 Fahrstuhlschächte, das ist schon was Tolles.
Ich bin einmal mit dem Aufzug-Testturm nach oben gefahren, auf die Aufsicht, und das geht rasend schnell nach oben. Also ich glaube, man ist in 8 Sekunden oder... Ich weiß es nicht mehr genau. Also man ist sehr schnell oben, hat einen Wahnsinnsblick und ich würde sagen, ich würde dir maximal einen Punkt geben, weil das natürlich sehr schön ist für alle Leute aus dem Norden, die vielleicht nach Italien in Urlaub fahren, weil dann können sie auf halber Strecke eine Nacht mal dort machen und haben zwei richtig gute Programmpunkte.
Auf dem Weg nach Rom kann man auch gut beim Testturm noch mal passen.
Ja, ich bin alter Diplomat.
Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Rubrik.
Lecker.
Ich mache direkt weiter, weil ich noch gar nicht anfangen durfte und weil wir gerade so schön drin sind. Mein Lecker ist der Wohnmobilstellplatz Aufsess. Und der hat eine Besonderheit, die ich persönlich vor allem ganz toll finde. Und zwar gibt es da 4 Brauereien und die nennen sich selber alle Weltrekordbrauereien, weil Aufsess die größte Brauereidichte der Welt hat und damit auch im Guinness-Buch steht. Und die haben einen Wanderweg konstruiert, der 14 Kilometer lang ist. Dann kann man in jeder Brauerei ein Bier trinken. Und bei der letzten Brauerei in Aufsess kann man dann sein Wohnmobil, also das sollte man am besten vorher da abgestellt haben, kann man dann von der Brauerei direkt in sein Wohnmobil fallen. Und das fand ich jetzt, war der leckerste Wohnmobilplatz, den ich gefunden habe.
Ich hätte jetzt eher sowas mit, gibt es keine Campingplätze, wo man grillen kann oder mit...
Ja, du hast auch dein Wohnmobil dabei und grillen
kann man. Mit einem Champagnerbrunnen oder so?
Ein Champagnerbrunnen.
Ja, Wenn man jetzt gerade kein Bier trinkt, ist ja schon mal schlecht.
Ja, gehst du campen oder zelten? Ist das was für dich, Annette?
Nee, wenn ich nicht muss, nicht.
Nee? Ich habe es einmal gemacht und da habe ich ein Zelt bekommen von einem großen Automobilhersteller. War so ein gelbes Iglu-Zelt. Und ich dachte, ja, das packt schon für eine Woche auf jeden Fall. Und ich glaube, am dritten Tag ist einer dieser Stäbe dann gebrochen. Dann habe ich den getaped. Das war dann nachher so ein dicker Knubbel in diesem ganzen Zelt, dass ich am Ende dieses Urlaubs, und zwar nicht so ganz meins, muss ich gestehen, musste ich das Zelt abstechen, weil dieses Zelt einfach nicht mehr weggegangen ist. Ich konnte es nicht abbauen und die Nachbarn haben mich angeschaut, als hätte ich nicht mehr alle, weil ich mit dem Küchenmesser einfach einmal entlang dieses Iglus runtergerutscht bin. Und es war irgendwie sehr surreal, die Gesamtsituation, aber ja. So viel zu ich und Camping. Ich glaube, du hast heute richtig campingfreudige Gegner.
Okay, was ist, Espresso, was ist noch lecker in Rom?
Mit solchen Allgemeinplätzen will ich euch natürlich nicht kommen.
Allgemeinplätzchen?
Nein. Nein, dass es leckeren Espresso gibt, weiß man ja. Und die Römer streiten sich auch, wo es den besten gibt. Es gibt so verschiedene Läden in Rom, die das von sich behaupten. Und auf die Diskussion lasse ich mich lieber nicht ein. Aber man kann eine Stadt ja auf verschiedene Art und Weise kennenlernen. Man kann laufen, man kann Bus fahren oder sich ein Fahrrad leihen oder eine Vespa. Oder man kann sich das auch richtig nett und extravagant machen. Und dafür geht man dann abends zu einem der Stadttore, zur Porta Maggiore. Dort kriegt man ein Glas Prosecco und dann wird man zu einer alten Straßenbahn geführt aus dem Jahr 1928. Da steigt man dann ein, die fährt los und fährt an allen möglichen Sehenswürdigkeiten dabei. Und währenddessen sind Jazzmusiker da und spielen einem was Schönes vor. Und man kriegt ein 5-Gänge-Menü. Und dann ein bisschen später, also man fährt wirklich so überall vorbei, am Lateran, also dem früheren Papstsitz und in San Lorenzo, das ist so ein szeniges Studentenviertel und an der Uni und an allen möglichen Kirchen und so und an Galerien. Und dann ganz am Schluss oder relativ am Schluss kommt man am Kolosseum an. Da ist es dann schon sehr dunkel. Kolosseum ist auch nachts sehr schön angestrahlt. Dann darf man mal aussteigen, sich ein bisschen die Beine vertreten und so. Da gibt's wieder Wein zwischendurch und dann fährt man weiter.
Wow.
Jetzt hast du aber echt wirklich zum Schluss nochmal Gas gegeben, alles in einen Programmpunkt gepackt.
Ja, das war, fand ich bei Dubai schon gemein. Da war nämlich auch so eine Schlecker-Tour am Ende.
Ich muss mich ja gegen euch wehren, ihr habt so schöne Orte.
Und ich habe mal als Rom-Trikot an.
Und ja, du hast das Rom-Trikot an.
Bestimmt einen Punkt. Aber so eine ganze Tour, siehst schon, weißt du, so starten mit einem kleinen Prosecco und dann 5-Gänge-Menü.
Und das ist auch richtig gut, das macht richtig Spaß. Und so, was ich bei normalen Stadtrundfahrten meist nicht so mag, selbst wenn man nicht so ortskundig ist, dann muss man solche Ohrstöpsel reinstecken und dann plärrt eine Stimme voll und hier sehen sie rechts und hier sehen sie links und dann fühle ich, entweder kann ich das nicht richtig verstehen oder ich fühle mich belehrt oder manchmal interessiert es mich auch nicht. Und wenn es da aber Jazz gibt oder an manchen Tagen haben sie auch Klassik, dann kommt dann irgendeine Sängerin oder ein Sänger und tragen ein paar Arien vor und dazu füttern sie einen nett und geben einem guten Wein, das ist total toll. Da gucke ich Sehenswürdigkeiten viel lieber an.
Das heißt, man geht gar nicht raus, um dieses 5-Gänge-Menü zu essen, sondern das bekommt man auch in der Straßenbahn.
In der Straßenbahn, während man fährt. Das ist also so eine historische Straßenbahn aus dem Jahr 1928, in der bleibt man die ganze Zeit drin und die fährt an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Man wird die ganze Zeit bespaßt mit Essen und mit Musik und man steigt eben nur einmal am Kolosseum aus.
Ich fand es ganz toll, als ich in Rom war, weil du gerade Stadtführung und durch die Stadt saßt. Der Führer, den ich damals hatte, der hat auf Italienisch gefragt, ob es okay wäre, wenn er Italienisch redet.
Oh Gott. Ja, so sind sie, ne? Das fand ich total gut, jetzt nicht wirklich.
Weil wir mit 10 Deutschen da standen und einer von denen konnte Italienisch und der hat dem dann gesagt, dass das nicht sehr nett wäre, wenn er jetzt die ganze Tour auf Italienisch macht, weil wir alle nicht verstanden haben. Aber er hat am Anfang ganz brav gefragt und ich glaube, das ist ihm auch gar nicht aufgefallen, also es war nicht böse gemeint, sondern er hat halt wirklich ganz ernsthaft auf Italienisch gefragt, ob wir alle damit einverstanden sind, dass er die Tour in Italienisch macht, weil er könnte nicht so gut Deutsch. Und dann hat der Kollege gesagt, das fand ich dann auch sehr nett, der meinte dann, für ihn, also der eine, der dann Italienisch konnte, der hat dann gesagt, ja, für ihn wäre das schon okay, aber er glaubt, dass die anderen nicht so gut Italienisch könnten und dann wäre es nett, wenn er es auf Deutsch machen würde. Und das hat er dann auch gemacht. Aber die Frage fand ich toll. So, jetzt letzte Chance, hier noch Punkte zu machen.
Ja, ich habe natürlich jetzt
oder nur gib's so auf? Du musst nichts mehr machen. Du kannst auch
Ich gebe niemals auf. Ich habe mitgebracht den Freiburger Kapellenberg. Der Kapellenberg ist ganz in der Nähe von Freiburg und dort wächst der Uniwein. Die Universität hat eigene Weinreben.
Natürlich.
Ja, und das Spannende ist, dass die da schon, also seit 1984 nehmen die auch teil. Die haben sogar bei eine Medaille bei der Australian Wine Challenge gewonnen. Also das scheint richtig guter Wein zu sein. Und das gibt es aber schon seit dem Mittelalter. Und früher wurden sogar die Professoren zum Teil auch in Materialien oder in Wein bezahlt. Und die Studierenden im Studentenwohnheim haben zum Mittagessen Wasser und Wein bekommen. Die waren so zwischen 14 und 16. Ich weiß jetzt nicht, ob die früher angefangen haben zu studieren. Aber interessant fand ich, dass die größte Disziplinarmaßnahme dann war, denen den Wein vorzuenthalten.
Das macht man auch nicht. Also studieren, man sagt ja auch, voller Bauch, wie war das? Nüchterner Student studiert nicht gern? Oder wie heißt das auf Italienisch?
Ich glaube, dafür gibt es nicht mal ein Sprichwort, weil es ist allen klar, dass man das nicht macht, Weinentzug.
Ja, wahrscheinlich gibt es das Wort, Weinentzug gibt es im Italienischen gar nicht, oder?
Würde ich nicht kennen. Das macht man einfach nicht.
Zu hart vor.
Das ist ja.
Nee, das ist.
Ist ja Folter.
Ist das eigentlich. Stimmt das eigentlich, dass die Italiener jetzt in Corona-Zeiten vor allem Wein horten und Kaffee?
Das ist so ein Klischee. Also mit dem Wein, das wüsste ich jetzt nicht. Kaffee horten sie tatsächlich, weil es ja in Italien üblich ist, außer Haus zu frühstücken. Und man geht also in eine kleine Bar, nimmt dort seinen kleinen Kaffee und nimmt ein kleines süßes Teilchen. Und wenn sie das jetzt nicht machen können, wird sowas natürlich gehortet. Also Kaffee ist da gab es tatsächlich Engpässe.
Du hast ja gesagt, die streiten sich darum, wer den besten Espresso macht. Was macht denn einen richtig guten Espresso aus?
Na, er muss natürlich stark sein, er muss gutes Aroma haben, richtig heiß, eine tolle Crema. Und wenn man Zucker reinmacht, in Italien wird es oft so gemacht, ein Drittel Zucker, zwei Drittel Kaffee. Und wenn man dann einen Löffel reinsteckt, dann muss er stehen bleiben, der Löffel.
Okay, das werde ich beim nächsten Mal, beim nächsten Italiener testen und mich beschweren, wenn der Löffel nicht stehen bleibt. Trinkt man eigentlich Wasser dazu oder ist das auch Quatsch?
Das kann man machen, wie man will. Was allerdings tatsächlich üblich ist, also die Deutschen oder viele Ausländer trinken ja dann oft nach 12 noch Cappuccino oder Milchkaffee oder irgendwie so. Das macht man in Italien tatsächlich nicht.
Da geht man direkt zum Wein oder zum Aperol Spritz über?
Nee, aber Milchprodukte nach dem Mittag, das macht man eigentlich nicht mehr. Und alle Leute, die dann abends noch sich ein Cappuccino bestellen oder Kaffee Latte oder irgend sowas, die outen sich als Touris.
Dann haben wir jetzt einmal den Rundschluss gemacht. Wir wissen jetzt, wie man den perfekten Kaffee macht. Wir sind alle durch, wir kommen zur Abstimmung. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sind es die 3 Wohnmobile für Aschenbrödel auf Schloss Moritzburg, die gewonnen haben? Wovon ich jetzt mal fest ausgehe. weil ich habe das Rum-Trikot an. Oder sind es die Hochzeitskleider mit Schwarzwälder Hirschtorte? Oder sind es die päpstlichen Innereien, die mit der Straßenbahn am Trevi-Brunnen zu genießen sind? Also, Annette, du darfst als Erste abstimmen. Wer kriegt deine Punkte?
Also, ich finde dein Rom-Trikot richtig schön. Es steht ja ausgezeichnet. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, wie gut du dich vorbereitet hast. Ich fand auch die Fahrstühle cool. Den autistischen Amethysten weiß ich das auch sehr zu schätzen, wie viel Mühe darauf verwendet wurde, da aufzustellen. Aber die Hirschhornknöpfe in den so mit Kuckucksuhr Motiv fand ich total cool. Mir hat es sehr gut gefallen, dass der Künstler auf dem Kamel oder dass der so mit seiner Kunst erfolgreich war und die Leute so berührt hat, dass der Kamelberg jetzt Kamelberg heißt. Und den Kapellenberg fand ich auch sehr schön und vor allen Dingen die Geschichte dazu, dass die Leute früher in Wein bezahlt wurden. Das wäre was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Und auch diese Anekdoten, dass die Höchststrafe war, dass man keinen Wein bekommen hat. Also deswegen würde ich dir gerne den Punkt geben, Stefanie.
Vielen Dank.
Ich ziehe noch mal ein Trikot an hier. Nie wieder. Okay, Steff, kriege ich deinen Punkt? Ich gucke auch ganz lieb.
Noch ein bisschen mehr?
Das ist schon richtig lieb. Hättest du das eben gemacht, hätte ich auch noch mit mir reden lassen, aber zu spät.
Okay.
Wahnsinn. Ja, Mats, ich würde dir wahnsinnig gerne den Punkt geben, weil ich fand natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel. Jede Weihnachten gucke ich es wieder sensationell gut. Aber ich muss sagen, dass diese kleine Gourmet-Tour durch Rom mich natürlich richtig geflasht hat. Also ich fand, hier habe ich echt zwei super Geheimtipps bekommen. Ich bin halt leider kein so Camping-Fan. Das war, die Vorzeichen standen und außerdem hast du für mich ja nicht das T-Shirt angezogen. Würde ich dir, Annette, sehr gerne den Punkt geben, weil ich möchte diese Prosecco-Tour machen und fünf Gänge und Jazz dazu und nachher stehe ich am Kolosseum. Und was ich auch super finde, ist, wenn man so Geheimtipps kriegt, dass man wohin geht, was man eh abklappern sollte als die Highlights, wenn ich schon da bin, kann ich auch noch gleich die Innereien mitnehmen. Also tut mir echt leid, Mats. Nächstes Mal ziehst du vielleicht einfach eins mit einer Schwarzwälder Kirschtorte an, ein T-Shirt, dann kriegst du auch meinen
Hirsch tätowieren.
Das wäre ein Satz gewesen, wenn das gemacht hättest für heute.
Ja. Okay, gut. Dann liegt es mal wieder an mir, jetzt zu entscheiden, wer hier gewonnen hat. Ich werde heute mich einfach selber mal so toll finden, wegen meinem Trikot, wegen meinem tollen Turm und Kristall und den autistischen Amethysten und überhaupt. Und damit haben wir das erste Mal in der Geschichte von 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss,
ein Unentschieden.
Na, ist doch aber gut. Ich mach trotzdem Jubel, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Dann ein ganz fettes Dankeschön. Nach Berlin.
Na, euch in Schwarzwald. Hat Spaß gemacht mit euch.
Und Rom. Und du hast uns ja schon eine wunderbare Tour für Dubai zusammengestellt. Die gibt es jetzt auch wieder für Rom.
Na klar.
Ein PDF, das ihr euch runterladen könnt, ausdrucken, wenn ihr dann wieder nach Rom fahren dürft, mitnehmen und idealerweise natürlich noch das Buch kaufen. Support your local book dealer. Kauft es am besten vor Ort. Oder ihr könnt es auch direkt beim Immons Verlag bestellen.
Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, dann schreibt uns doch einfach noch eure Tipps für Freiburg, die schönsten Erlebnisse, die ihr in Rom hattet oder empfehlt Mats mal einen richtig guten Zeltplatz.
Oder ein neues Trikot.
Ja. Annette, wie sieht's bei dir aus? Hast du weitere Pläne oder hast du neben deinem Rom-Buch noch irgendwelche Tipps für unsere Hörer?
Ja, wenn die Hörer die 111 Orte in Rom schon kennengelernt haben, könnte ich ihnen noch den kleinen Bruder des Buches empfehlen. Das ist auch im Emons Verlag erschienen und heißt 55,5 Orte im Vatikan, die man gesehen haben muss. Weil viele Leute denken ja, sie könnten gar nicht in den Vatikan rein, aber das stimmt gar nicht. Man muss nur wissen, wie und vor allen Dingen braucht man das Buch.
Okay, dann noch der halbe Ort. Was ist das?
Das ist der Schornstein oben auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle, der nur aufgestellt wird, wenn ein Konklave ist. Und der dann anzeigt, wo dann der weiße oder der schwarze Rauch rauskommt.
Aber den Tipp, wie man reinkommt, willst du nicht geben, den gibt es dann im Buch, oder?
Ach, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt mindestens 5 oder 6 verschiedene Möglichkeiten, reinzukommen. Ein ganz einfacher Tipp ist natürlich, man bucht eine Führung durch oder eine Tour durch die Vatikanischen Gärten. Da kommt man automatisch rein.
Und darf auch drin bleiben.
Das ist so das Einfachste.
Oder man verkleidet sich als Bischof.
Nee, das ist viel zu aufwendig. Das muss man gar nicht machen. Es gibt viel simplere und leichtere Möglichkeiten.
Alles klar. Okay, abonniert unseren Podcast, liked ihn. Nehmt ihn, wenn es wieder geht, mit im Wohnmobil, schnitzt ihn in tote Bäume oder hört ihn als Quadro Stazione in eurer Lieblingspizzeria in Rom mit Espresso. Wir hören uns in der nächsten Folge. Da geht es um 111 Sportarten, die man auf dem Sofa machen muss. oder drei andere 111er Bücher. Wir gucken einfach mal, findet's raus, hört rein und vergesst niemals, 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
111 Orte, der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.